Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Henry.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks. Mein Name ist Max Brending und heute wieder vereint das Triell der Herzen. Mit dabei heute einmal der Henry Wohlfahrt.
Guten Morgen.
Guten Morgen, genau. Wir nehmen heute früh auf für unsere Verhältnisse. Es ist fast 11. Für Studenten ist das sehr früh. Und auch herzlich willkommen an dich, Tobias Weil.
Ja, guten Tag.
Ja, ist ein bisschen her, dass wir es zu dritt geschafft haben. Aber jetzt haben wir hier den 53-Mann-Kader der Seahawks präsentiert bekommen. Und da müssen wir hier in voller Mannstärke antreten, um die ganzen Spieler mal so ein bisschen runterzubrechen. Und die Saison steht vor der Tür. Das heißt, ein bisschen Ausblick gibt es auf jeden Fall auch schon. Wir wollen alle Positionsgruppen einzeln durchgehen. Vielleicht auch so ein bisschen schauen, wie die potenzielle Starting-Formation aussehen wird. Von daher haben wir heute auf jeden Fall ein bisschen was vor. Und das kommt natürlich alles wie immer kurz und kompakt nach den Seahawks-News.
Frisch aus dem Locker-Room unsere Seahawks-News.
Ja, wie bereits angekündigt, wurde der Kader der Seahawks am 31. August runtergecuttet auf eigentlich 53 Spieler. Allerdings hat sich danach noch ein bisschen was getan. Das heißt, momentan sind es auch immer so ein bisschen gewankelt zwischen 53 und 52. Da wird mal jemand entlassen, da kommt jemand Neues hinzu. Das heißt, kann natürlich auch gut sein, dass wenn der Podcast hier online geht, dass bis dahin auch schon wieder ein bisschen am Kader gewerkelt wurde. Aber ja, wie gesagt, heute 5.9., 11 Uhr ist so der Stand, zu dem wir gerade aufnehmen. Und da werden wir auf jeden Fall gleich noch zu kommen. Ein paar News haben wir auf jeden Fall. Die Seahawks haben Cornerback Akello Witherspoon, den sie vor der Saison verpflichtet haben, für ein Jahr 4 Millionen, haben sie direkt wieder weggetradet. Der hat absolut keinen guten Eindruck gemacht im Trainingscamp, hat den Kampf um den Starting-Spot gegen Trey Flowers verloren. Und ja, jetzt wird er getradet zu den Pittsburgh Steelers für einen 5-Runden-Pick 2023. Also Value hält sich in Grenzen. Seattle spart damit dieses Jahr 1,5 Millionen, bleibt aber in den nächsten beiden Jahren auf jeweils 1,25 Millionen sitzen an Dead Cap. Also ja, das war jetzt ein Move, der etwas überraschend kam. Henry, hättest du erwartet, dass sich Witherspoon so schlecht anstellt und dann sogar gegen Trey Flowers verliert?
Es ist schwierig zu sagen, weil wir halt keine Einblicke in die Training-Camps hatten. Was ich nur dazu sagen kann, ist, dass in der Preseason, dass das Witherspoon da auch nicht so wirklich besonders gut aussah. Ich hätte aber niemals gedacht, dass man sich trotzdem von Witherspoon dann via Trade trennt. Also als die Meldung reinkam, war es für mich schon eine mittelgroße Überraschung, muss ich sagen. Weil ich schon davon ausgegangen bin, dass es der Starter auf Left Cornerback ist.
Ja, davon konnte man auch auf jeden Fall ausgehen bei der Verpflichtung. Witherspoon hat ja in den Jahren bei den 49ers auch durchaus durchblitzen lassen, dass er ein richtig guter sein kann. Aber gegen Trey Flowers kann man halt auch mal so einen Spot verlieren. auf Cornerback hat sich tatsächlich noch mehr getan bei den Seahawks. Und zwar haben sie für einen Cornerback getradet. Und zwar den Ex-Jaguars Sidney Jones. Und zahlen dafür einen 2022er 6-Runden-Pick für den Cornerback, der ja jetzt so ein bisschen bei den Jaguars hinten überfällt. Die Jaguars haben ja ehemaligen Seattle-Cornerback Shaquille Griffin verpflichtet in der Offseason und haben einen Erstrunden-Pick letztes Jahr in CJ Henderson gesteckt. Das heißt, Sidney Jones war da so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen und darum war es jetzt auch relativ günstig, ihn zu bekommen. Laut John Shipley vom Jaguar Report war er tatsächlich einer der wenigen Lichtblicke in einer ansonsten sehr schwachen Jaguars Defense. Von daher kann man tatsächlich hoffen, dass er ein solider Corner für die Seahawks ist. Starting-Kaliber hat er auf jeden Fall. Und da wird es vielleicht nochmal interessant jetzt im Camp oder auch in den ersten Wochen, wie er sich dann schlägt im Kampf gegen Trey Flowers auf dem zweiten Cornerback-Spot. Und die letzte Nachricht, Luke Wilson wurde nach seinem Signing bei den Seahawks, das wir in der letzten Folge verkündet haben, auch direkt wieder entlassen. Das passierte natürlich dann kurz nach der Aufnahme. Scheinbar hat er sich ein bisschen das Playbook angeschaut und das neue Scheme und dachte sich, boah, nee, das ist mir jetzt zu kompliziert. und auf seine alten Tage war ihm das dann ein bisschen zu viel und hat sich dann dafür entschieden, tatsächlich zu retiren. Also bin mal sehr gespannt, wie kompliziert dieses Playbook ist, dass es Spieler ins Retirement treibt. Aber ja, jetzt ist er als Seahawk in den Ruhestand gegangen, ist ja auch ganz schön. Und ja, wünschen ihm natürlich alles Gute. Und genau, damit sind wir durch mit den News und kommen zum Thema der Woche, zu den Roster-Cuts der Seahawks beziehungsweise zum 53-Mann-Kader. Touchdown,
Seahawks! Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Genau, und wie bereits angekündigt, wollen wir die Position Stück für Stück durchgehen und da beginnen wir natürlich bei den Quarterbacks. Ja, Russell Wilson, Geno Smith, keine große Überraschung, Tobi, aber plötzlich auch ein dritter Quarterback mit von der Partie. Konnte man so nicht erwarten, oder?
Nee, konnte man nicht erwarten. Verstehe ich auch noch nicht so richtig. Kannst du Jack Luton jetzt aber auch nichts sagen. Aber man hat ja ein bisschen Sean Mannion in der Preseason bestaunen dürfen. Und ich fand selbst den Abfall zu Geno Smith da in der Hinsicht schlimm. Und es hat sich ja nochmal herausgestellt, wie glücklich man eigentlich sein kann, dass man Russell Wilson als Quarterback hat, weil ja, man in der Preseason jedes Jahr nochmal vor Augen geführt kriegt, wie wirklich mal Backup-Quarterback-Play aussieht. Und ja, toi toi toi, dass Wilson weiter fit bleibt. Warum man jetzt zwei Quarterbacks rostert, ja, bleibt irgendwie fraglich. Der hat letztes Jahr, wäre es vielleicht ein bisschen sinnvoller gewesen durch die ganze Pandemie. Und den ganzen Restriktionen und so weiter, dass man da vielleicht nochmal in der Hinterhand einen weiteren Backup hat, aber momentan verstehe ich diesen Move noch nicht. Könnte mir auch vorstellen, dass man sich vielleicht noch vom dritten Quarterback dann trennt, wenn man, ich weiß nicht, an anderen Stellen, zum Beispiel auf Cornerback, dann nochmal nachlegt.
Naja, also ich könnte es mir so erklären, dass man den vielleicht getrennt von den anderen Quarterbacks trainieren lässt oder halt, ja, aufhält, damit, falls bei Wilson und Smith irgendwie ein Corona-Ausbruch eintreten sollte, dass man dann eben einen Quarterback noch in der Hinterhand hat, der keinen Kontakt zu den beiden hatte. Aber ja.
Aber dafür hast du ja auch einen Practice-Squad eigentlich, ne?
Ja, eigentlich schon. Also theoretisch könnte man ihn noch einfach dahin schieben. Ja. Also für uns alle auf jeden Fall noch ein Rätsel. Zumal Jake Luton, also sagt euch vermutlich auch nicht besonders viel. Mir zumindest nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob der.
Ich glaube auch ein Washington-Quarterback, oder? Meine ich. Washington State oder Washington Huskies, irgendwie sowas. Bin mir okay. Gerade nicht sicher. Aber meine hat es mal gehört zu haben. Also meine, ich kann es mir auch wirklich nicht so richtig erklären. Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen Roster-Rumschieberei kurz vor und nach den Cuts. Ich weiß nicht, warum es jetzt der dritte Quarterback sein muss, aber vielleicht haben das Front Office irgendwie das Gefühl gehabt, dass man diesen Spieler irgendwie jetzt nicht mehr bekommen kann oder so, oder dass der vielleicht von einem anderen Team weggesneakt wird. Glaube ich zwar nicht, und da hätte ich auch die Prioritäten anders gelegt, wenn das der Grund sein soll, aber großartig anders als mit Roster-Rumschieberei kann ich es mir eigentlich auch nicht wirklich erklären.
Ja, Jake Luton war auf Oregon State, habe ich es gerade noch kurz nachgeschaut. Ah, okay. Und der zweite Satz im englischen Wikipedia-Artikel ist, dass er drei Spiele geschafft hat in seiner Rookie-Saison, als Gardner Minshew sich verletzt hat. Das war, er wurde 2020 von Jaguars gedraftet, doch er wurde gebencht, weil er so schlecht gespielt hat, für Mike Glennon. Und ich glaube, das sagt dann auch alles.
Mike Glennon übrigens auch Wisconsin Badgers, glaube ich, gewesen. Nee, der hat auch eine Vorgeschichte, genau, der hat eine Vorgeschichte mit Russell Wilson, by the way, weil Wilson vorher bei North Carolina gespielt hat und Wilson musste dann zu den Badgers wechseln, weil Mike Glennon der nächste Starting Quarterback der Tar Heels werden sollte, glaube ich.
Ah ja.
Ich merke gerade schon, dass Henry komplett im College-Fieber ist, der hat auch im Vorgespräch mir gerade schon gesagt, dass er diverse Highlights geguckt hat von irgendwelchen College-Spielen, also ist ja ganz furchtbar, sind wir bald hier College-Podcast.
Mal Draft-Vorbereitung für nächstes Jahr. Aber nee, also Jake Luton, ja, keine Ahnung. Mich würde es nicht überraschen, wenn er noch gecuttet wird vom ersten Spiel, aber gut. Wir werden sehen. Ja, Wide Receiver, tatsächlich etwas überraschend, momentan nur vier Wide Receiver im Roster. DK Metcalf, Tyler Lockett, Dwayne Eskridge und Freddie Swain. Und dahinter hat man sich für niemanden so begeistern können, dass man ihn in den aktiven Kader mitgenommen hat. Ja, ich weiß auch nicht, Tobi, ist das was dich beunruhigt oder glaubst du, auf dem Practice Squad hat man genug Leute, die man notfalls aktivieren kann?
Ja, also beunruhigend finde ich das nicht, vor allem nicht, was man dann auch zwischendurch mal so ein bisschen in sozialen Netzen so lesen konnte, jetzt haben wir 5 Running Backs im Roster, dazu kommen wir gleich noch, und nur 4 Wide Receiver, und das sieht doch schon wieder ganz furchtbar aus bezüglich Play Calling. Ich denke, da braucht man sich jetzt keine großen Sorgen machen, das hat überhaupt keinen Wert irgendwie dafür. Ansonsten finde ich ja, also ich bin ja weiterhin Fan vom Esquitch-Pick, auch wenn er jetzt die Vorbereitung nicht komplett absolvieren konnte, muss man mal schauen, wie sich das dann im Endeffekt am Anfang der Saison vor allem niederschlägt. Das ist ja für Rookie-Wide-Receiver eh nicht so ganz einfach. Und die 4 Wide-Receiver sind halt die, für die ich mir überhaupt irgendeine Rolle vorstellen kann. Penny Hart hat ja letzte Saison zwischendurch auch mal was gesehen, kann aber auch wieder einfach aus dem Practice-Squad aktiviert werden. Und Kate Johnson zum Beispiel ist ein Spieler, den ich ja ziemlich mochte, aber er hat sich ja als auch nicht so bewährt, auch im Practice-Squad vielleicht ganz gut geparkt. Das sind ja nochmal Spieler, die man durch diese einfacheren Einberufungen aus dem Practice-Squad nochmal leichter aktivieren kann, als man es früher konnte. Von daher ist das für mich jetzt irgendwie noch gar kein Thema. Und ich glaube, wenn man wirklich mal handeln muss, dann muss man sich sowieso versuchen, irgendwie extern Veteran-Hilfe zu holen oder vielleicht auch nochmal zu traden oder so. Da wird auch kein Penny Hart oder so helfen, wenn sich einer der ersten 3 Receiver oder 4 verletzen sollte. Also da muss man eh nochmal richtig tätig werden.
Ich bin ja für Golden Tate. Der ist immer noch Free Agent. Und ja, ist halt ein alter Veteran, ein richtig solider Receiver, der immer noch was im Tank hat, glaube ich. Und keine Ahnung, warum der immer noch kein Team hat. Ich habe ihn noch im Dynasty-Team, also fände ich voll okay, wenn er mal irgendwann demnächst irgendwo unterkommt.
Ich glaube, apropos kein Team, da können wir vielleicht nochmal ganz kurz KJ Wright einstreuen, der jetzt tatsächlich bei den Raiders gesigned hat, der auch für mich viel zu lange eigentlich Free Agent war, aber jetzt hat er anscheinend auch noch ein neues Team gefunden.
Auch gar nicht verstanden.
Wisst ihr eigentlich, was der jetzt verdient bei den Raiders zufällig? Ich habe das noch nicht rausgelesen.
Nee.
Würde mich mal interessieren, nämlich vielleicht war das nämlich der Grund, dass er so lange kein Deal hatte, keine Ahnung.
Mich hat sehr geärgert, dass Washington nicht zugeschlagen hat, also die hätten eigentlich auch echt noch einen Need auf Linebacker gehabt, und bei den Seahawks war es ja scheinbar echt so ein Aus-Prinzip-Ding, so wir wollen jetzt unbedingt mit Brooks gehen und die Zukunft mit ihm aufbauen, und da würde KJ Wright halt im Weg stehen, und als Ersatzmann wäre ja wahrscheinlich dann auch irgendwie zu gut, aber ja, ist auch irgendwie schade, dass es dann an sowas scheitert, weil eigentlich ist ja so dieses Credo always compete und immer der Beste spielt, und dann zu sagen, ja nee, der ist aber zu alt und wir wollen unseren Jungen spielen lassen. Klar, kann man irgendwo verstehen, aber er wäre ja definitiv eine Verstärkung gewesen. Von daher schwierig, ihn da am Ende tatsächlich nicht zurückzuholen, aber gut.
Kann ich noch kurz was zu den Receivern sagen? Bevor wir jetzt weitergehen zu den Running Backs oder Tight Ends, wie auch immer. Also ich hätte zum Beispiel jetzt nicht riskiert, also ich hätte tatsächlich Kate Johnson noch mitgenommen in den 53ern, weil ich dachte, vielleicht wird der von dem anderen Team noch gesigned, weil er halt in der Preseason zum Beispiel auch Seahawks in Reception zum Beispiel angeführt hat. Deswegen, ja, im Endeffekt ist alles gut gegangen, auch mit allen anderen Spielern, die ins Practice Squad kamen. Da wurde keiner in den Roster von einem anderen Team übernommen. Insgesamt ist es aber trotzdem so, dass der 5. Wide Receiver sowieso eigentlich nur Special Teams relevant ist. Bei den Seahawks muss man auch dazu sagen, weil viele da irgendwie glauben, dass uns jetzt die Receiver ausgehen. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall.
Naja. Ja, es hat immer eine Frage von Verletzung auch, ne? Also wenn irgendwer wegfällt. David Moore beispielsweise auch wieder Free Agent, der wurde von den Panthers gecuttet. Hatte da eigentlich einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben, aber hat wohl nicht ausreichend überzeugt. Aber das könnte ich mir halt auch vorstellen, dass die Seahawks da jetzt irgendwie noch ein bisschen so einen geringen Vertrag ausarbeiten, um Moore noch mit wieder reinzukriegen. Mal gucken.
Aber ich meine, David Moore hat auch schon wieder woanders unterschrieben in irgendeinem.
Echt? Ist der schon wieder vom Fenster? Ja, gut, okay.
Das ja. John Brown ist, glaube ich, auch bei den Ravens raus. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Kandidat, den man sich dazu.
John Brown war bei den Raiders.
Ich muss gerade überlegen.
John Brown war erst bei den Ravens, dann bei den Bills und jetzt bei den Raiders, und da hat er dann um Entlassung gebeten. Und ja.
Der wäre auch nochmal frei, ist auch irgendwie so ein Deep Threat, den man da vielleicht dazu holen könnte.
Auch ein sehr unterschätzter Wide Receiver, finde ich. Also der hat, als er bei den Bills Wide Receiver 1 war, echt krasse Zahlen abgeliefert. Von daher sollte man den auch nicht komplett ignorieren. Also es sind schon, was Receiver angeht, noch einige auf dem Markt. Ordentlich Capspace hat Seattle auch noch, von daher. Würde es mich nicht überraschen, wenn sie einfach nicht überzeugt genug waren von den jungen Spielern, die sie jetzt im Practice Squad haben, und dann vielleicht nochmal irgendein Veteran sich angeln.
Was ist eigentlich mit Josh Gordon noch?
Ach komm, hör auf hier. Der alte Kiffer da.
Nee.
Ja, komm. Also ich glaube, das damalige Streikgespräch, ne, also das hat Antonio Brown ja sowas von gewonnen. Also der wird jetzt hier schon als bester Bucks Wide Receiver gehandelt. Und Josh Gordon ist noch nicht mal in der NFL. Also hätte man damals mal auf mich gehört. Aber gut, wollte ja keiner hören. Ja, Wide Receiver wären sonst soweit durch. Oder habt ihr noch was zum Wide Receiving Core? Gut, dann können wir zu unserer Lieblingsposition, zu den Running Backs. Und ja, Tobi, du hattest es angesprochen, was an Wide Receiver fehlt, wurde aber an Running Backs in den Kader geholt. Ja, wenn man Fullback Nick Bolor mit einberechnet, sind es tatsächlich 6 Running Backs, die jetzt im Kader sind. Natürlich Chris Carson, No-Brainer, DJ Dallas auch. Dahinter wird es interessant. Alex Collins hat es ins Roster geschafft nach einer sehr starken Preseason. Und dann, ja, kommen 2 Personalien, die mir persönlich nicht gefallen. Rashad Penny wurde wieder mit reingenommen. Ich kann es verstehen aus Cap-Gründen, weil man halt ordentlich Dead Cap bekommen hätte, wenn man ihn jetzt entlassen hätte. Trade-Partner hat man wahrscheinlich nicht gefunden. Aber ja, Penny wird halt weiterhin mitgeschleppt, lebt immer noch von seinem damaligen First-Round-Value. Und ja, Travis Homer ist auch wieder dabei, der auch bis jetzt für mich kein Deut gezeigt hat, warum er den Sprung in den 53er hätte schaffen sollen. Ich weiß nicht, Special Teams scheint da wohl
anscheinend kann er
solide Pass-Blocken zu sein. Ja, sorry, aber das kann Dallas auch und das kann Carson auch. Und dafür jetzt extra, also den da extra hinzustellen, weil er Pass blocken kann, ist ja auch irgendwie ein bisschen albern. Also ich weiß nicht. Tobi, wie siehst du es, Running Backs, vor allen Dingen jetzt in Bezug auf Homer und Penny? Weiß nicht, hätte auch weniger gereicht, oder?
Ja, es hätte weniger gereicht. Es wirkt für mich auch so ein bisschen nach einer kleinen Überreaktion auf vergangene Spielzeiten, wo dann die Running Backs teilweise einfach wegbrachen und man, ja, ich weiß ja nicht, hat der CJ Pros auf einmal noch gespielt, der war dann aber auch schon wieder verletzt, also dass man sich gar nicht mehr in dieser Riege irgendwie bedienen muss. Travis Homer hat für mich eigentlich keinen Rosterplatz verdient. Bei Penny, ja, der Preseason sah furchtbar aus, aber ich glaube, dass in diesem Scheme für ihn vielleicht noch was drin ist, aber ich habe da auch keine großen Hoffnungen mehr. Im Endeffekt muss man ja sowieso sagen, da fällt das Wort Penny und dann geht direkt der Alarm. Also das Chris Carson oder nix ist ja eigentlich sowieso das Credo und mit Alex Collins zum Beispiel bin ich auch total zufrieden, weil das ist für mich auch einer, der Carson bei in irgendeiner Form ersetzen könnte, so wie er spielt. Und der hat ja auch schon letzte Saison ansprechend Leistung gezeigt, deswegen bin ich da völlig zufrieden, dass er dabei ist. Und für mich ist er eigentlich auch in dieser Gruppe die 2, vielleicht geteilt mit DJ Dallas dahinter. Und ja, Penny müsste sich eigentlich erstmal hinten anstellen. Schauen wir mal, was daraus wird aus der Competition. Im Endeffekt einfach hoffen, dass Carson fit bleibt und dann ist man gut aufgestellt.
Ja, das wäre auf jeden Fall gut. Also Alex Collins sicherlich am ehesten noch der ihn ersetzen könnte. Und Penny, genau, du hast es mit dem Scheme angesprochen, das wäre auch so die einzige Chance, die ich für ihn noch sehe, weil Penny eben Speed hat, den Carson beispielsweise, der Carson fehlt. Also wenn Penny dann wirklich in diesem Outside-Zone-System, das ja vermutlich, man weiß es ja gar nicht, von Shane Waldron installiert wird, da sehe ich Penny dann doch eher, dass er vielleicht diesen Breakaway-Speed mitbringt, aber im Endeffekt, ja. Beim Pick war es eine Enttäuschung und im Endeffekt auch der Spieler an sich war eine Enttäuschung. Von daher denke ich mal, wenn er jetzt sich dieses Jahr komplett durchstartet, dann kann man das Kapitel auch beenden. Vielleicht zu Nick Bellore noch mal kurz, Fullback Nick Bellore, der hat in der Preseason auch einiges an Linebacker gespielt, hat auch früher Linebacker-Erfahrung gehabt, bis er dann zum Fullback umgeschult wurde. Ist eine ganz interessante Geschichte, weil wir auf Linebacker ja auch nicht so tief aufgestellt sind. Von daher, wer weiß, ob Bellore vielleicht diese Saison sogar auf 2 Positionen spielt.
Er hat sogar einen ganz guten Eindruck gemacht, fand ich, in der Preseason, wenn er mal drin war. Und ja, der wird eigentlich, kannst du ihn auch als Special-Teamer in den 53er reinschreiben und nicht als Linebacker oder Fullback.
Ja, das stimmt. Auf dem Practice Squad hatten wir dann noch Rookie Josh Johnson, der die Seahawks in der Preseason in Rushing Yards angeführt hat, also er hat auf jeden Fall seine Rolle. College Tape sah auch ganz gut aus. Ist halt auch ein bisschen kräftigerer Running Back, das heißt von einer Statur her dann eher in Richtung Carson. Also da könnte man sich eher vorstellen, dass so einer irgendwann mal Carson beerbt, wenn der in 1-2 Jahren weg ist. Von daher, ja, sicherlich nicht verkehrt, dann auch so jemanden noch mitzunehmen. Ja, Running Back haben wir dann soweit, oder? Habt ihr noch irgendwas zu beanstanden?
Nee.
Kann sein. Jetzt würde ich sagen, kommen wir zu den Titans. Und ja, insgesamt nur drei Titans auf dem Roster. Henry, was sagst du zur Auswahl?
Das war so das, was zu erwarten und das Wahrscheinlichste war. Die Verletzung von Kobe Puckett soll dann auch wohl nicht allzu langwierig sein, wie ich das jetzt so interpretieren würde. Also wenn das eine langwierige Verletzung wäre, dann würde der wahrscheinlich wieder auf die Pub-Liste oder so wird man dann gesetzt werden oder Injured Reserve, also nach dem 53er-Cut dann. Und es würde ein anderer nachnominiert werden, aber anscheinend ja nicht, was ja eigentlich ganz gute Neuigkeiten sind.
Ja.
Ansonsten hätte ich gedacht, dass vielleicht noch Tyler Marbury, das ist ja so ein Undrafted Free Agent von vor ein, zwei Jahren oder so, vielleicht den Cut schafft. Hat es wohl nicht ganz gereicht für ihn.
Da haben wir jetzt wieder einen Basketballer auf dem Practice Squad, wie damals in alter Jimmy Graham und George Fant Tradition. Ehemalige Basketballer, die dann ja in die NFL geholt werden und dann da andere Positionen spielen sollen. Also Mark, ich weiß gar nicht, Vital oder Vital?
Ja.
Little, wie wird der ausgesprochen? Ja, jedenfalls, den haben wir im Practice Squad und soll wohl ja athletischer Freak sein, was ja auf der Titan-Position auch immer relativ wichtig ist. Aber ja, der braucht sicherlich noch einiges an Zeit, um sich überhaupt erstmal an Football zu gewöhnen und dann an die NFL zu gewöhnen. Also mal gucken, wann der irgendwann mal Spielzeit bekommt. Ansonsten, Tobi, eventuell eine Reunion mit Jacob Hollister, wenn Kobe Parkinson vielleicht doch länger ausfallen sollte?
Ja, ist ja dann auch wieder irgendwie so eine, ja, mehr oder weniger Verzweiflungstat, weil ich mir eigentlich schon wünschen würde, also klar, wünsche mir immer, dass die Spieler fit bleiben, aber vor allem bei dem Trio, das wir da aktuell haben, hoffe ich das und würde gerne mal sehen, was Kobe Parkinson vielleicht mal eine ganze Saison macht, weil ich den auf dem College-Tape noch recht roh fand, aber er halt ziemlich gute Hände hat, also, oder sozusagen sehr gute Hände. Ja, Will Disley kennen wir das Thema, Jared Everett, bin ich sehr gespannt, was es wird und sich dann wieder, also es sind für mich auch alle Spieler, die potenziell auch mal blocken können und dazu dann wieder so einen Jacob Hollister dazu zu holen, der als Blocker wirklich keinen guten Eindruck gemacht hat und ja, im Passing Game ist er immer ganz, ganz ordentlich und vielleicht auch unterschätzt. Wer einen Move, den man machen könnte, ich bin auch ein bisschen überrascht, dass die Bills ihn entlassen haben, aber ich würde es mir einfach nicht wünschen, also irgendwie auch so wenig kreativ, da hoffe ich irgendwie auf eine andere Lösung dann vielleicht, dass man da noch was dazu holt. Ansonsten, die Titan-Gruppe generell, glaube ich, interessant, wie die auch im Passing-Game eingesetzt sind, daher steht und fällt das Ganze dann mit mir, wenn sie im Passing-Game prominent vertreten ist, dann sollte man da auch ein größeres Augenmerk drauf haben. Ansonsten geht für mich eh alles über die Receiver und die letzten Jahre wurden die Titans sehr vernachlässigt. Deswegen darf man, glaube ich, sehr gespannt sein, wie wichtig diese Position im Endeffekt überhaupt ist.
Ja, Everett ja auch eher so ein Receiving-Titan. Also ich glaube, Blocking ist jetzt auch nicht so eine große Stärke und der Disley muss man wirklich die Daumen drücken, dass er endlich mal sowohl fit bleibt, als auch so an seine Leistung aus den ersten beiden Saisons anknüpfen kann, weil dann ist das auf jeden Fall ein ziemlich starkes Titan-Tandem und da dürfte man sich dann auf jeden Fall drauf freuen. Könnte dann auch die Schwäche in der Tiefe bei den Wide Receivers so ein bisschen ausgleichen, wenn man einen größeren Stellenwert auf Titan legt und beide vernünftig zusammenspielen können. Ja, Offensive Line sind auf jeden Fall ein paar Namen. Keine großen Überraschungen, würde ich sagen. Starting O-Line, Dwayne Brown, Gabe Jackson, Ethan Posick oder Kyle Fuller. Ich glaube, Kyle Fuller wird jetzt erstmal starten. Posick immer noch so ein bisschen am Auskurieren von so kleinen Wehwehchen. Henry, was macht das mit dir? Kyle Fuller als Starting Center fürs erste Spiel. Was macht das mit Russell Wilson?
Schwierig, sehr, sehr schwierig. Also es gibt ja einen gewissen Free Agent, der noch auf dem Markt wäre, der letztes Jahr bei den Chiefs auch einer der am höchst gegradeten Center der NFL war, nämlich Austin Reiter. Da hätten die Seahawks definitiv noch genug Cap Space, um den unter Vertrag zu nehmen. Anscheinend ist da aber auch kein Wille da, sonst hätte man eigentlich auch schon lange handeln können. Also ich gehe nicht davon aus, dass sich da noch großartig etwas tut. Deswegen ist es erstmal enttäuschend, dass Posick das nicht geschafft hat, seinen Starting-Spot da auch aufgrund seiner Verletzungen zu verteidigen. Andererseits lobt Carroll Kyle Fuller ja so auch aus dem Eindruck der Training Camps in höchsten Tönen. Mhm. Also schwärmt regelrecht immer wieder von ihm und wie toll er da die Offense und der Offensive Line unter Kontrolle hat und die Spielzüge ansagt und was weiß ich. Ja, schwierig. Also wir sehen es dann in der Regular Season, ob das eine gute Idee war oder nicht. Ich bin da erstmal pessimistisch.
Ja, gesunde Einstellung, glaube ich. Ein gesunder Pessimismus. Tobi, wie sieht es bei dir aus? Was ruft Kyle Fuller für dir in Vorfreude hervor?
Ja, ich bin aktuell mental wieder auf Experimente vorbereitet. Die Offseason war lang genug. Man muss aber auch dazu sagen, also sowohl Justin Britt als auch Ethan Posick oder halt, jetzt fällt mir leider der Aushilfscenter nicht mehr ein, der nach der
Hand.
Genau, Joey Hunt. Man hat sich auch mit Britt, der ja damals einen relativ guten Vertrag hatte, auch am Bodensatz der Liga befunden. Und ob jetzt dann Kyle Fuller dann startet und mal den Shot kriegt, es ist mir im Endeffekt dann auch irgendwie egal. Man muss dann schauen, was es am Ende ist. Im Endeffekt ist es alles halt irgendwie unterer Liga-Schnitt und da ist aber auch viel Raum und Luft nach oben oder auch für Überraschung. Und ansonsten will ich mich da eher Henry anschließen. Vielleicht sollte man da wirklich nochmal nachlegen. Und weil dann hätte man meiner Meinung nach nämlich eine sehr passable Line. Also der Center ist echt das große Problem, das große Fragezeichen in dieser ja. Unit. Und ansonsten gefällt mir da sowohl Tiefe als auch die Starting-Line. Deswegen, wenn Kyle Fuller jetzt auf einmal einschlägt, dann bin ich der Erste, der da virtuell dem Front Office oder dem Coaching Staff die Hand gibt und sagt, gut gemacht, aber ich sehe es noch nicht so richtig kommen, deswegen.
Ja.
Wäre einfach mal schön, wenn wir auch sicher wissen würden, dass Duane Brown auch in Woche 1 startet.
Ja, doch. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass er da wirklich...
Glaube ich auch, ja.
So, das würde ja auch einiges kosten, mit den neuen CBAs da zu
streichen. Ja, da wird sich eine Einigung finden, wahrscheinlich.
Ich denke auch.
In den nächsten Tagen.
Ja. Ein weiterer Center ist jetzt allerdings noch dabei, Dakota... oh Gott, mal eben kurz hier. Dakota Shapley, der wurde von den Waivers gesigned, also... kann man jetzt noch nicht besonders viel zu finden, aber wer weiß, ob er da den Konkurrenzkampf ein bisschen belebt, kann man auf jeden Fall nur hoffen, weil ja, ich bin auch sehr pessimistisch, was Kyle Fuller angeht und Daumen drücken, dass da noch was passiert. Ansonsten natürlich Damien Lewis wird diese Saison Left Guard spielen, Gabe Jackson wird Right Guard übernehmen und da muss man auf jeden Fall gespannt sein, ob das für ihn ein einfacher Switch ist oder ob er vielleicht am Anfang noch so ein bisschen Anpassungsprobleme hat. Und Right Tackle, wie letzte Saison auch Brent Shell, würde ich sagen. Ich glaube, solide trifft es für Shell eigentlich immer ziemlich gut. Ist jetzt kein Top-Tackle, aber verliert ja auch keine Spiele. Von daher, ja, würde ich sagen, kann man auch zufrieden mit sein. In der Tiefe dann noch Jamarco Jones, Stone Forsythe natürlich, der Late-Round-Pick der Seahawks. Und undrafted Free Agent Jake Curran hat es als einziger UDFA tatsächlich in den 53er-Kader geschafft. Glückwunsch an der Stelle. Und bin sehr gespannt, was der noch so zeigen kann. Und auf jeden Fall stark, das als nicht gedrafteter Spieler direkt in den Kader zu schaffen.
Ja, noch eine Personalie eigentlich aus dem Practice Squad, Phil Haynes, der ja vor zwei Jahren, glaube ich, ein Pick der Seahawks war.
Viertrunden-Pick.
Ja, der ist auch noch auf dem Practice Squad gelandet und kann da daher auch nochmal einfach berufen werden. Das ist vielleicht auch sowas, was ich dann an Tiefe ganz gut finde, dass da noch im Practice Squad einer ist, der da, ich glaube, zumindest mal irgendwie einen soliden Job machen kann. Und dahinter. Und
Henry, weißt du noch, wie der andere hieß? Der Kanadier, der Franzose?
Pierre-Olivier Lestage.
Stark. Der ist auch auf dem Practice
Squad. Aber gleichermaßen auch noch Jordan Simmons. Der ist auch in den Practice-Board reingekommen. Von dem bin ich ja immer seit Jahren schon eigentlich relativ positiv eingestellt. Und da hat es mich auch ein bisschen überrascht, oder weil es einer so meiner My-Guys ist, von den Spielern, die weiter hinten im Depth-Chart sind, dass er es nicht geschafft hat. Weil wenn er gespielt hat und nicht verletzt war, dann hat er eigentlich immer einen soliden Eindruck hinterlassen. Deswegen ist das für die Tiefe eigentlich auch positiv hervorzuheben.
Ja, deswegen wundert mich auch ein bisschen, dass Jamarco Jones immer wieder auf dem Roster landet. Ja. Weil ich den nicht so gut in Erinnerung hatte. Und ich glaube, Simmons hat auch mal ein Spiel gegen die Rams vor zwei Jahren, glaube ich, gestartet. Und ich glaube, da war sogar Penny auch Starter, weil Carson verletzt. Und Penny hatte da ein unglaubliches Spiel. Und Simmons hat da auch, glaube ich, auf Guard ganz schön abgeräumt. Also Das, deswegen verstehe ich das auch nicht, dass man zum Beispiel diesen Switch machen könnte.
Ja, gut,
glaubt man irgendwie, dass Jamarco Jones dann von Waivers geclaimt wird, was ich mir aber auch irgendwie nicht richtig vorstellen kann.
Ja. Ich glaube einfach, weil man Jamarco Jones als Tackle sieht, oder?
Kann gut sein, ja. Also bei manchen Spielern glaubt man sowieso, dass die irgendwelche Geheimnisse von Geheimnisse über Pete Carroll haben.
Travis Homer.
Ja, genau. Travis Homer hat irgendein Sextape von Pete Carroll bei sich zu Hause an. Das kann ich mir das nicht erklären, wie der das jede Saison wieder schafft. Aber naja, gut. Ja, so viel zur O-Line. Also ich denke, man kann zusammenfassen, bis auf Center sind wir mit der Startformation eigentlich echt zufrieden. Und die Tiefe sieht auch gut aus. Von daher
grundsolide, würde ich sagen.
Genau, ja. Hoffen wir mal. Ich meine, es reicht ja auch, wenn du wirklich so eine mittelmäßige, ne, mittelmäßig im Sinne von Mitte der NFL, so sagen wir mal so 14 bis 20, so das ist halt klar, das ist kein Elite oder so, aber damit kann man auf jeden Fall auskommen, wenn man einen Quarterback hat wie Wilson, der hin und wieder dann auch nochmal sich aus der einen oder anderen Situation befreit und den Ball idealerweise nicht so lange hält, dann reicht das halt auch aus. Also nicht jedes Team kann eine Top 10 O-Line haben, von daher hoffen wir mal, dass sich die Seahawks-Line dann so in den Gefilden wiederfindet nach der Saison. Ja, auf der anderen Seite des Balles, in der Defensive Line, da sind wirklich viele Spieler, die man hätte mitnehmen können. Die Seahawks haben ja so ein bisschen auf Quantität gesetzt diese Saison und sehr viele, ich würde mal sagen, so Second, also sehr viele Spieler so aus der zweiten Reihe gefühlt geholt, also ne, die alle keine Star-Pass-Rusher sind oder keine Star-Defensive-Liner, aber alle so ein bisschen, ihre Qualitäten haben. Tobi, magst du immer so ein bisschen durchgehen? Wer hat es geschafft? Welches Signing bzw. welcher Verbleib hat dir gefallen? Und wen siehst du als Starter?
Ja, im Endeffekt hat mir eigentlich die gesamte Unit gefallen. Ich hatte auch im Roster-Simulator, glaube ich, die meisten D-Liner drin, weil das für mich so eine Gruppe ist, die ja genau über diese Rotation am Ende wahrscheinlich zum Erfolg führt. Die Starter für mich auf Defensive End, also die Eins, die formelle Eins, ist eigentlich Carlos Dunlap, der nie wirklich die Elite-Zahlen hat, aber eigentlich immer im oberen Durchschnitt war als Pass-Rusher und mir auch nach dem Trade sehr gut gefallen hat. Ja, auf der anderen Seite, da will ich schon wieder fast gar keinen Starter nennen, weil im Endeffekt ist es für mich so ein Majova, Robinson, so eine Rotation oder Daryl Taylor. Da muss man halt mal gucken, wie die Front am Ende aussieht. Und in der Mitte, also der erste Starter für mich ganz klar Puna Ford. Also ich glaube, Carlos Dunlap und Puna Ford werden auch am meisten Snapshare haben im Endeffekt.
Ja.
Und ja, der zweite Defensive Tackle ist dann wahrscheinlich je nach der Situation entweder ein Al Woods oder Brian Monet, die dann vor allem in der Laufverteidigung sehr stark sind. Und wenn man dann auf Pass-Situationen geht, dann dass sich ein Defensive End noch mal nach innen verirrt. Also zum Beispiel AJ Collier, der für mich eigentlich vielleicht auch eher ein Defensive Tackle mittlerweile ist als ein Defensive End. Und wenn man situationsbedingt, glaube ich, ganz gut aufstellen kann und ein bisschen rumschieben kann. Ja, und dann ist ja noch ein Free Agent unterwegs, Geno Atkins, den ich vielleicht einfach noch mal als Idee da einfach reinwerfen würde. Der war ja auch schon zum Probetraining bei den Seahawks und wäre für mich auf Defensive Tackle nochmal vielleicht eine Steigerung zu Brian Monet auf jeden Fall. Woods war halt in Laufverteidigung so stark, dass ich nicht weiß, wie man da Atkins vergleichen kann. Vielleicht ist er das bessere Komplettpaket und wäre dann vielleicht nochmal so eine, muss man schauen, was er überhaupt noch im Tank hat. Der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Carlos Dunlap würde sich wahrscheinlich sehr freuen über die Wiedervereinigung und ich würde es einfach gerne mal sehen. Am Ende ist das ja auch wieder nur eine Schieberei, glaube ich, wenn man den signed, dass er jetzt keinen üppigen Vertrag kriegt und auch wieder schnell raus sein könnte.
Ja. Ich habe auch einen ganz witzigen Tweet gelesen, als die Atkins-Geschichte konkret wurde. Geno Atkins und Carlos Dunlap bei den Seahawks, krasse Defensive Line 2014. Also, ja, klar, bisschen in die Jahre gekommen sicherlich, aber mal schauen, ob sie noch was im Tank haben. Und ja, Atkins hatte ein Workout bei den Seahawks, bislang noch nichts weiter gehört. Also, ja. Mal schauen, ob das noch was wird. Henry, hast du noch was zur D-Line? Siehst du irgendwas anders oder würdest du Tobi da zustimmen?
Ja, übrigens noch Robert Nkemdiche, der Defensive Tackle, ist auch im Practice Squad gelandet. Miles Adams und dieser Jared Hewitt, auch Defensive Tackle, der in der Preseason immer wieder zu sehen war, ebenfalls im Practice Squad. Und ja, ansonsten kann ich mich eigentlich nur Tobi anschließen und ich freue mich auf die Puna Ford Retag Season, kann ich nur sagen.
Naja, Kerry Hyder kann man vielleicht noch erwähnen. Ja. Ich denke, dass der, wenn man einen Starter neben Dunlap ausmachen möchte, würde ich es am ehesten Hyder zutrauen, tatsächlich, dass der den zweiten Defensive End macht, zumindest am Anfang. Aber ja, auf jeden Fall viel Rotation. Ich hoffe, man wird Robinson viel sehen. Den habe ich ja als einen meiner Breakout-Player für kommende Saison anvisiert. Von daher mal schauen.
Den mochte ich ja auch vom Tape so sehr, als ich den geguckt hatte.
Ja.
Unfassbarer Antritt und hat ja schon so ein paar Ansätze gezeigt und ich hoffe, dass er
darauf aufbaut. Ja, physisch halt echt ein Tier auch. Ne? Also Das ist so eine Erscheinung. Da muss halt echt nur noch ein bisschen mehr Technik mit rein und dann kann das ein echt guter werden. Aber ja, mal schauen, wie viele Chancen er bekommt. Ist auch echt einer der wenigen Jungen zusammen mit Daryl Taylor. Ansonsten viele, viele alte Spieler. Gut, AJ Collier hast du angesprochen, wahrscheinlich mittlerweile eher ein Tackle. Aber ja, mal schauen, wie da die Rotation aussieht.
Ja, und ich habe noch insgesamt ein bisschen Sympathie für Washim Green irgendwie. Ich weiß nicht, warum.
Echt? Immer
genau.
Noch? Ja, ich weiß auch nicht.
Zwischendurch hat er so ein paar Plays, wo ich dann immer denke, ach, vielleicht wird es ja doch noch was. oder dass man den zumindest mal irgendwie so ein bisschen Trade-Masse machen könnte. Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich ein paar Sympathien für ihn. Ich glaube aber auch nicht, dass er in der Rotation dann die allergrößte Rolle spielen wird. Dafür sind dann, glaube ich, alle vor ihm dann doch immer einen Tick besser in irgendwas. Also.
Ja. Ja, insgesamt, Henry, wie siehst du die Line an sich? Also glaubst du, dass es gut funktionieren kann ohne diesen einen klaren Star-Pass-Rusher? Also glaubst du mit der Rotation, dass das kann hinhauen?
Ja, also ich bin davon überzeugt, dass wenn du viele Above-Average-Spieler hast und die dann in der Rotation gut durchrotieren lässt, dass das schon was werden kann. Insgesamt sehe ich die Defensive Line in der Tiefe auf jeden Fall als die beste Unit in der Defensive an. Also zumindest was die Edge Rusher angeht. Jetzt relativiere ich mich hier schon wieder als halbe. Ja. Aber ja, also wie gesagt, wenn du nur diesen einen Pass Rusher hast, wie zum Beispiel Frank Clark vor 2 Jahren, das kann auch nicht, muss auch nicht unbedingt klappen. Deswegen bin ich da ganz positiv gestimmt und ich würde die ganze Judith an sich als, ja, ein bisschen above average einstufen.
Ja, und die Unit ist auch zu dem jetzigen Zeitpunkt besser als zum Saisonstart letztes Jahr. Da hatte man ja noch keinen Carlos Dunlap und man hat diese Rotation versucht und hatte aber überhaupt nichts irgendwie, was sich mal bewiesen hat. Und da finde ich diese Gruppe jetzt eigentlich auch schon sehr viel ausgewogener und auf jeden Fall stärker als zu Saisonbeginn letztes Jahr.
Stimmt, wer ist denn letztes Jahr gestartet? Mayo auf der einen Seite und wer war auf der anderen Starter?
Ja.
Mayo war halt die Eins, das ist das Problem
gewesen. Ja, ja. Der war auch gar nicht so schlecht am Anfang, aber das war halt nichts, ja. Nicht so wirklich das Wahre. Ach, hier, Dings hatten wir doch noch. Bruce Irvin, der hatte sich ja dann verletzt noch vor der Saison. Da waren wir eigentlich auch relativ positiv gestimmt und dann ist Irvin aber komplett rausgefallen. Ich glaube, den haben wir noch 7 Millionen gezahlt. Das war auch ein ganz krasser Vertrag. Aber, ja, gut. Richten wir die Augen nach vorn und kommen zu den Linebackern und da, ja, auch wenig Überraschung, würde ich sagen. Bobby Wagner natürlich klar als Eins gesetzt. Jordan Brooks, First-Round-Pick letztes Jahr. Und Cody Barton, der immer so ein bisschen mitschwimmt, ein guter Special-Teamer ist, diese Saison in der Preseason tatsächlich auch ein bisschen für Furore gesorgt hat. Und Nick Below hatten wir angesprochen, eigentlich standardmäßig Fullback, aber hat in der Preseason auch ein bisschen Linebacker gespielt, sich ganz gut gemacht. Von daher habe ich ihn jetzt hier auch mal mit reingesetzt. Und aus deutscher Sicht, Aaron Donker ist im Practice Squad, hat seinen Zusatzplatz als internationaler Spieler. Insgesamt also quasi nur 3 etatmäßige Linebacker. Ist das zu wenig, Tobi? Oder meinst du, das sollte reichen, wenn man viel Nickel oder Dime spielt?
Ja, für mich ist das ein positives Zeichen, weil wir...
ja, wollte ich auch sagen.
Ey. Es würde eigentlich heißen, dass wir eigentlich kaum noch Base spielen mit 3 Linebacker auf dem Roster. Und das finde ich super. Also dann schön die Defensive Backs laden und dann ab dafür. Wobei die ja auch nicht so super aussehen, aber...
Kommen wir gleich zu.
Aber genau. Die Idee finde ich gut.
Ja, ich der auch, Gedanke ja. gefällt. Ja.
Ben Burkirven leider das vordere Kreuzband gerissen in der Preseason. Das wäre auch noch ein guter Special-Teamer gewesen und für die Tiefe auf Linebacker wäre das auch recht hilfreich gewesen noch. Ansonsten freue ich mich auf eine volle Saison Jordan Brooks.
Bin auch sehr gespannt. Vor allen Dingen sind wir ja der Überzeugung, dass er in Coverage bei PFF sehr schlecht weggekommen ist. Also ich denke mal, da hat er auf jeden Fall mehr Potenzial. Und der Eye-Test, vor allem du, Tobi, hast da ja auch noch mal ein bisschen Videoanalyse betrieben. Hm. Und für dich sah er auch deutlich besser aus, als er dann gegradet wurde, oder?
Ja, ja, er hat natürlich seine Ausfälle in Coverage. Das hat man, glaube ich, auch in einem Preseason-Spiel noch mal gesehen, wo er klar geschlagen wurde von einem Tight End. Aber das sind
er auch, wurde nicht klar geschlagen.
Das ja, nicht, er, okay, nicht, ja, nicht klar. Er wurde geschlagen.
Er war hautenge Coverage und er hat einfach das
Play. Drei Meter entfernt war der da.
Bei dem Touchdown jetzt oder der an die Nein, keine vielleicht Ahnung. Sprechen wir auch über unterschiedliche Plays.
Ja, aber er hat halt noch seine kleinen Schwächen in Coverage, aber man hat auch letztes Jahr schon Ansätze gesehen, wo er sehr gut in der Passverteidigung war. Und deswegen, also es ist auch noch ein junger Spieler im zweiten Jahr und da ist für mich halt Luft nach oben und bei dieser Athletik sowieso. Also ich glaube, dass der vor allem jetzt durch die Spielzeit, die ihm jetzt mehr zustehen wird dieses Jahr, auch diesen Sprung machen wird. Also ich bin bei Jordan Brooks irgendwie sehr positiv gestimmt, dafür, dass der Pick ja auch nach dem Pick eigentlich sofort zerrissen wurde, weil den keiner auf dem so in Draft-Twitter, sag ich mal, auf dem Board hatte. Und ich da schon eigentlich sehr glücklich bin bisher, dass man, also ob man Linebacker in der ersten Runde nehmen muss, kann man auch gerne nochmal gesondert diskutieren, aber mit dem Spieler an sich bin ich eigentlich zufrieden bisher und ich glaube auch, dass er das in den Griff bekommt. Vielleicht auch mehr in den Griff bekommt als gewisse andere Defensive Backs, über die wir gleich noch sprechen.
Ja, da können wir auch direkt zu kommen, würde ich sagen. Nächste Position hier, Cornerbacks. Und ja, das ist so ein bisschen die Sorgenkind-Position der Seahawks, wenn man was so sagen kann. DJ Reed ist auf jeden Fall gesetzt. Starke Saison letztes Mal und eben auch eine sehr gute Verpflichtung während der Saison. Dahinter, ja, sieht's schwierig aus. Also Trey Flowers soll ja angeblich ein gutes Camp gehabt haben. Rookie Trey Brown ist noch angeschlagen. Sidney Jones, den wir von den Jaguars geholt haben, muss sich sicherlich auch erstmal so ein bisschen akklimatisieren. Also ja, Henry Cornerback, ja, eine Position, die du sehr magst. Freust du dich auf Trey Flowers als Starter bei den Seahawks?
Nee, aber ich würde gerne noch über einen anderen Spieler reden. Mein Lieblingsspieler dieser Gruppe. Ich habe immer gesagt, dass DJ Reed hier die klare Eins ist bei den Seahawks. Ja, und da wollten ja andere irgendwie da sprechen und meinten ja, hier Witherspoon ist die neue Nummer Eins auf Outside Cornerback. Nein, ist er nicht. DJ Reed ist die Konstante hier in der Unit, auf die man sich wahrscheinlich noch am ehesten verlassen kann. Wenn man sich auf Trey Flowers verlässt, ist meine Devise halt, dass man dann verlassen ist. Der einfach so inkonstant war die letzten Jahre. Ich weiß auch nicht, wie viel Selbstvertrauen der noch hat oder ob er Neues getankt hat. Keine Ahnung. Ich tue mich da wirklich schwer. Ich möchte den eigentlich nicht starten sehen. Ich habe eigentlich auch fast gedacht, dass der eventuell sogar entlassen werden könnte. Noch zwei Wochen vor den Roster-Cuts. Ich hoffe darauf, dass Sidney Jones irgendwann den Starting-Spot gegenüber von Reed übernimmt, weil der letztes Jahr zum Beispiel, wenn man jetzt auch nach PFF-Grades geht, besser als jeder Cornerback der Seahawks war mit einer 70er-Grade oder sowas.
Ja. Was auch traurig ist, ne?
Dass übrigens auch besser als Shaquille Griffin, den die Jaguars fürs 15, 16 Millionen in der Free Agency verpflichtet haben. Vielleicht sieht ja auch, weil das ja auch so ein bisschen ein Chaos in der Cornerback-Gruppe ist und vielleicht dann noch eine Verletzung oder so da hinzukommt, dann Trey Brown relativ früh in der Saison das Feld, wer weiß.
Wobei der ja auch verletzt ist aktuell, wen ich mich jetzt nicht falsch informiert habe.
Ja, der ist noch angeschlagen. Ja. Ansonsten Nigel Warrior hat man von den Waivers geholt, der war bei den Ravens. Hat da auch ordentlich Hype ist übertrieben, aber war eigentlich ein Fan-Favorit tatsächlich, hat sich gut geschlagen bis jetzt im Trainingscamp, aber muss man abwarten. Also auf jeden Fall ein Name, den man sich vielleicht merken kann, auch ein cooler Name. Von daher vielleicht irgendwann dann DJ Reed und Nigel Warrior. Aber bis dahin müssen wir die Hoffnung in Sidney Jones setzen, weil Trey Flowers, ja, du hast es ja gesagt, wer sich auf Trey Flowers verlässt, der ist verlassen. Und sieht nicht ganz so schön aus.
Ja, die Cornerback-Gruppe 2021 ist eigentlich die Defensive Line 2020. Man macht da jetzt irgendwie noch viele Moves, versucht da irgendwie noch was dazu zu holen und dann irgendwie zu hoffen, dass da einer irgendwie kleben bleibt und sich irgendwie festsetzt oder sowas. Ja. Das ist irgendwie für mich auch keine Herangehensweise, die ich irgendwie sonderlich begrüße. Also Trey Brown zum Beispiel ist natürlich jetzt ist es unglücklich, dass er sich verletzt hat. Und DJ Reed hat mir ein bisschen Sorge gemacht, weil er auch lange Teile der Vorbereitung irgendwie verpasst hat. Ist ja jetzt anscheinend rechtzeitig fit geworden. Und als es dann irgendwie hieß, hat er über Witherspoon kurz gesprochen in den News, dass Trey Flowers und DJ Reed, ich glaube, die haben, also DJ Reed wurde auf die andere Seite geschoben und dann wurde Trey Flowers quasi als Starter gesetzt. Mhm. Und dann dachte ich erst so, als ich das erste Mal irgendwas davon gelesen habe, dachte ich, hey, Trey Flowers startet und DJ Reed nicht und Witherspoon wäre die Eins. Und war komplett, ich war komplett konfus und dachte, was ist denn jetzt passiert? Und dann kam ja irgendwie kurz Zeit später irgendwie der Trade raus und dachte so, okay, das habe ich jetzt so nicht kommen sehen. Und ja, ich versuche auch nicht zu biased zu sein, weil ich glaube, es wäre nicht fair gegenüber Trey Flowers, ihn jetzt immer komplett abzuschreiben, aber ich glaube, wir alle haben einfach nach 3 Jahren Trey Flowers so ein bisschen die Schnauze voll von gewissen Sachen, die er irgendwie nie abgestellt hat. Und das sind unter anderem Sachen, die auch so Griffin nicht abgestellt hat. Die, ich weiß nicht warum, aber sie haben es in 3 Jahren quasi nie hinbekommen, mal zum Ball zu gucken, bevor sie in den Gegner gehen, dass sie da zum Beispiel gewisse Flaggen irgendwie nicht sehen. Und bei Trey Flowers kommt für mich dann noch dazu, dass er auch überhaupt nicht agil ist, dass er sich nicht schnell genug drehen kann mit dieser ja auch enormen Körpergröße, aber er auch mit seinem Spielverständnis das einfach nicht kaschieren kann. Und deswegen ist das für mich der Spot, der für mich da wirklich am kritischsten, glaube ich, im ganzen Team, würde ich sogar sagen, mit Center vielleicht dann ist. Wobei ich halt einfach die Cornerback-Gruppe oder Position fast noch wichtiger finde als vielleicht den Center, wo man irgendwie zumindest mal hoffen kann, dass es irgendwie solide werden kann. Bei Flowers habe ich das Gefühl nicht. Deswegen ich hoffe, dass ich dann am Trey Brown oder auch Sidney Jones oder irgendein anderer da wirklich, weiß ich nicht, entweder steigert, über sich hinaus wächst oder dann doch besser ist, als man ihn vielleicht jetzt gerade einschätzt. Ansonsten, auch da ist das wieder so eine typische Position, wo man vielleicht auch nochmal in irgendeiner Form aktiv werden muss. Was man da machen könnte, dafür habe ich die Fantasie jetzt gerade nicht. Sherman wird ja immer wieder genannt, ob der mit den mentalen Problemen, die er jetzt zuletzt hatte, überhaupt nochmal NFL spielt, muss man auch abwarten. Dann gibt es ja die wildesten Trade-Szenarien, dass man sich irgendwie Stephon Gilmore von den Patriots dazu holt oder so, was ich irgendwie alles nicht sehe.
Der ist ja auch erstmal die ersten 6 Wochen raus, ne? Ja, also der ist auch verletzt. Das heißt, du hättest halt spätestens, frühestens in Woche 7 dann irgendwie Verstärkung und bis dahin kann das dann auch schon aussehen wie Kraut und Rüben da hinten. Also ja, für mich auch keine wirkliche Option. Zumal man da wahrscheinlich auch wieder einen First-Round-Pick für springen lassen müsste und dann haben wir den nächsten irgendwann 2030. Also ja.
Ja, aber das ist halt das Problem, wenn Tobi schon sagt, man hofft drauf, dass der oder jener über sich hinauswächst. Das ist das große Problem.
Ja.
Dass wir darauf setzen müssen, dass Spieler über ihren Erwartungen spielen werden. Und wenn sie es nicht tun oder sogar unter ihren Erwartungen spielen, dann ist es ein noch größeres Chaos auf der Cornerback-Position.
Ja. Ja, wir haben halt Spieler, also wenig Spieler, die einfach eine gewisse Baseline mitbringen und das ist dann schon schlecht.
Ja, ich würde sagen, wir können jetzt 2 Spiele nochmal, die hier unter Safeties aufgefasst sind, nochmal in die Cornerback-Gruppe mit reinpacken, und zwar die Nickelback-Position. Und da hätten wir einmal Marquise Blair und Ugo Amadi, die, ja, wie gesagt, hier als Safety gelistet sind, auch als Safety gedraftet wurden, aber bei den Seahawks vermutlich beide um die Position des Slot-Corners konkurrieren. Ich bin ja schon seit langer Zeit großer Marquise Blair-Fan und habe ihn auch dieses Jahr als einen meiner Breakout-Player, hier schon mal die Nummer 2 gespoilert. Ja, Ugo Amadi mit einer soliden Saison, aber Blair jetzt auch in der Preseason stark mit einem, ich glaube, aufgesammelten Fumble zu einem Touchdown. Auch auf jeden Fall schnell. Er ist irgendwie größer, als ich in Erinnerung hatte. Also ja, vielleicht kriegt man den zur Not auch nochmal als Outside Corner aufgestellt. Aber ja, wie seht ihr den Kampf um den Nickelback? Habt ihr da auch Präferenzen oder ist euch das relativ egal?
Also bei Marquise Blair bin ich hyped, muss ich sagen.
Sehr schön, sehr schön.
Weil ich glaube, dass der ein großes Potenzial hat und auch die Möglichkeit, die ganze Secondary noch einmal aufzuwerten, weil das so ein bisschen ein Fragezeichen ist, den auch nicht viele, glaube ich, auf der Rechnung haben. Aber die Unit sehr, sehr gut verstärken kann, wenn er so spielt, wie wir es von ihm erhoffen. Und er hat auch in der Preseason gute Ansätze gezeigt, hat letztes Jahr im Camp, als er diesen Nickel-Starting-Spot gewonnen hatte, aus dem Camp heraus anscheinend auch ein richtig gutes Camp eben gehabt. Jetzt wohl dieses Jahr auch wieder, ist gut von der Kreuzbandverletzung zurückgekommen. Also ja, ich bin hyped. Und mit Amadi hast du einen soliden Backup.
Ja. Ja, Tobi, würdest du da widersprechen oder Siehst du das ähnlich?
Nee, ist eine der wenigen Positionen, wo man sich einfach mal entspannt zurücklehnen kann, wer da jetzt irgendwie startet, weil
ja.
Das für mich beides Argumente gibt, warum man den oder den startet. Und Marquise Blair auf dem College auch Safety gewesen. Vielleicht hat man da auch noch mal was in der Hinterhand, falls irgendwas mit Quandre Diggs vielleicht passiert, dass man ihn hinten auf Free Safety stellt, könnte ich mir auch gut vorstellen. Der ist auf seinem College-Tape auch immer enorm. Hinten stand er auch öfter mal tief und ist dann auch, also ist so eine Mischung irgendwie aus, ja, er ist nicht Earl Thomas oder Cam Chancellor, aber so eine Mischung daraus. Er steht Free Safety, aber er springt in den Gegenspieler rein, wie ein Cam Chancellor in besten Zeiten. Hm. Und das sah schon spektakulär aus. Also vielleicht auf Free Safety auch eine Option, weil Quandre Diggs Vertrags Angelegenheiten sind ja auch noch nicht ganz geklärt. Da glaube ich ja halt auch, dass er auf jeden Fall spielen wird, wie bei Duane Brown, weil Deadline macht am Ende die Deals und sie können sich einfach nicht diese Gamechecks entgehen lassen. Aber ja, wer weiß, was dann vielleicht nächstes Jahr ist. Vielleicht kann man da auch Marquise Blair hinten auf Free Safety nochmal spielen lassen. Das würde ich auch ganz gerne mal sehen. Und deswegen, also Nickel Corner sollte dieses Jahr eigentlich erstmal kein Problem werden.
Ja. Ja, ist ja schön, dass man sich da jetzt keine Sorgen drum machen muss. Ja, die anderen etatmäßigen Safeties sind auch relativ kurz abgehandelt. Jamal Adams, Quandre Diggs natürlich die beiden Starter und dahinter noch Ryan Neal, der in einigen Spielen auch gute Leistungen gebracht hat. Wäre in anderen Teams sicherlich auch ja, jemand, der sich um eine Starterposition bewerben könnte. Bei den Seahawks hat für ihn leider ziemlich in Stein gemeißelt, wie es da aussieht, aber wer weiß, wenn Jamal Adams noch ein paar Mal die Coverage versemmelt, dann sehen wir vielleicht bald Ryan Neal neben Quandre Diggs. Wer weiß.
Oder ein 3-Safety-Sets.
Das stimmt, da könnt ihr natürlich auch von profitieren. Ja. Ja, das war's soweit mit der Defense. Special Teams kann man eben kurz abfrühstücken. Jason Myers, Michael Dixon, Tyler Ott. Sicherlich eine der besten Kicker-Panther-Kombis der Liga, würde ich mal sagen. Jason Myers mit 100% Treffergenauigkeit in der letzten Saison. Michael Dixon einfach ein richtig geiler Panther, der auch wieder einen sehr sexy Punt in der Preseason hingelegt hat, der schön vom Special Team dann auch an die 1 gelegt wurde. Also ja, sowas sieht man gern, auch wenn man natürlich nicht gerne sieht, dass die Seahawks panten, aber wenn es dann dazu kommt, dann hat man auf jeden Fall einen der Besten und ja. Das ist doch immer beruhigend. Ja, soweit. Ich will durch. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr noch irgendwas zum Kader insgesamt anzumerken? Irgendwas Allgemeines vielleicht, was euch aufgefallen ist, was vielleicht erwähnenswert wäre?
Also ich weiß halt jetzt schon, wenn ich das dann irgendwann heute oder morgen schneide oder so, dass ich dann noch irgendwelche Seahawks-News mit reinschneiden muss, weil
ja, die irgendwas
Spieler noch unter Vertrag Fall. Genommen haben.
Ja. Ja, irgendwas wird passieren. Das ist immer so. Ja. Nee, also ich denke mal, wir freuen uns alle auf die Saison. Wir hören uns diese Woche ja schon wieder für die Preview aufs Colts-Spiel. Beziehungsweise gut, heute ist Sonntag, also morgen beginnt die neue Woche. Und dann ist tatsächlich wieder NFL-Football angesagt. Und ich denke, wir sind alle gehypt, haben Bock. Und ich würde sagen, nach einer kurzen Fanclub-News sind wir dann auch durch und darauf verweisen wir jetzt mal eben kurz. They are blowing the
roof off this place. Von 12s für 12s, unsere Fanclub-News.
Und hier dürfen wir euch ein Projekt ans Herz legen, in das wir alle einiges an Arbeit gesteckt haben, und zwar das neue Saisonvorschauheft. Ihr kennt es hoffentlich aus dem letzten Jahr schon. Dieses Jahr haben wir es neu aufgelegt und uns alle viel Mühe gegeben. Wir drei haben auch was beigetragen. Unter anderem, ich habe mich um die Breakout-Spieler gekümmert. Tobi hat einiges zu den Rookies geschrieben. Und Henry, du hast Cornerback auf jeden Fall. Hattest du noch irgendwas?
Ja, Off-Season-Rückblick.
Genau, Off-Season-Rückblick hattest du und einen genaueren Blick auf die Cornerback-Position gerichtet. Also für alle, die sich noch mehr über die Seahawks informieren wollen, können da gerne vorbeischauen im offiziellen Shop der German Seahawkers. Das Ding ist kostenlos. Wir würden uns natürlich trotzdem gerne würden uns trotzdem über eine kleine Spende freuen, die wir dann beim nächsten Redaktionstreffen ich will nicht versaufen sagen, das klingt so, klingt so frivol. Nein, wir werden jetzt in das ein oder andere Kaltgetränk investieren, also alle, die daran beteiligt waren, werden davon profitieren. Von daher wäre cool, wenn ihr den einen oder anderen Euro übrig hättet. Ansonsten, wenn es gerade finanziell ein bisschen knapp ist, gar kein Problem, ist kostenlos, einfach runterladen auf der Website. und dann habt ihr das volle Programm, seid perfekt vorbereitet auf die neue Saison und ja, ich würde sagen, das war's soweit von uns. Wir haben richtig Bock auf die Saison und hören uns wieder zur Preview für das Spiel gegen die Indianapolis Colts. Und an der Stelle würde ich sagen, wir verabschieden uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.